Falafel und Champagner, das wird man ja noch fragen dürfen. Der Podcast mit Yannick Fenüs und Erşan Karıcı. Hallo Yannick, wie geht's dir?
Hallo, gut. Aber unser Einleitungsdings heißt, wird man ja wohl noch erklären dürfen, nicht fragen dürfen.
Ach so, ja. Also das ist jetzt wirklich schon ein bisschen lange her, dass wir die letzte Folge gestreamt haben.
Ja, leider. Gestreamt auch noch. Aber das macht nichts, Fragen auch. Das wird man ja wohl noch mal fragen dürfen. Das ist ja auch, das ist auch unser Motto. Finde ich genauso valide, wie wird man ja wohl noch mal erklären dürfen. Insofern, ja, was fragen wir uns denn heute? Oder was erklären wir heute?
Wir fragen uns in jedem Fall ganz konkret heute, was bedeutet eigentlich Rechtsextremismus und vor allen Dingen, was können Menschen dagegen tun? Und dann noch, was würden Menschen denn eigentlich erleben, wenn sie uns, also dich, lieber Yannick, und mich, für einen Workshop in ihrem Unternehmen, in ihrer Institution, ihrer Schule, ihrer Behörde, in ihrer Firma buchen würden?
Genau.
Und da haben wir euch ein paar Grundpfeiler mitgebracht. Wir wollen nämlich miteinander besprechen und reflektieren. Tja, reden gegen rechts, warum sollte Mensch es eigentlich tun? Und was bedeutet das, rechts? Was sind denn eigentlich rechte Strategien und Parolen? Und was ist unser Zugang dazu? Warum ist es wichtig, diese Reflexionsschritte zu machen? Und wie können wir auch mit Aussagen umgehen, zum Beispiel auf einer Party oder einer Familienfeier, die von Menschen getätigt werden, die wir sehr wohl als rechtsextrem identifizieren.
Was wir jetzt hier gleich mal kurz durchspielen mit euch, ist natürlich so eine Art Prototyp. Kein Workshop ist wie der andere. Jeder Workshop, den wir irgendwie gemacht haben, ist ein bisschen anders gewesen. Das liegt in erster Linie natürlich daran, dass wir gucken, wer ist im Raum, was bringen die Menschen mit, was für Bedürfnisse, woher kommen sie, wie geht es ihnen gerade, welche Vorerfahrungen haben sie gemacht, welche Vorfälle sind vielleicht passiert, liegen oben auf und dementsprechend gestalten wir dann den Tag. Wir kommen also nicht mit einem minutiös durchgeplanten Ablauf rein, sondern gucken immer, was ist gerade wichtig und was ist gerade politisch los, aber trotzdem genau die den Ablauf, den du gerade so grob vorgestellt hast, den wollen wir so ein bisschen einhalten heute und vielleicht deswegen erstmal direkt einzusteigen. Was meinst du mit der Frage, reden gegen rechts? Warum eigentlich? Warum sollte man sich mit rechts beschäftigen oder dagegen reden?
Warum eigentlich? Die Frage bzw. die Beantwortung der Frage, warum, kann ja für einen selber ein ganz großer Motor sein. Ihr kennt es sicherlich, man nimmt sich etwas vor und man möchte ein bestimmtes Ziel erreichen, ein Projekt schaffen, ein Studium, eine Ausbildung. Und manchmal haben Menschen, und das ist natürlich ganz normal und ganz natürlich, auch mal einen Durchhänger. Mhm. Und euch immer wieder bewusst zu machen, warum ihr eigentlich angetreten seid, warum ihr die Reise begonnen habt und warum ihr euch dafür entschieden habt, kann euch Energie geben, um weiterzumachen.
Ja.
Und wir befinden uns im großen Kontext gesprochen in einer Demokratie, die zu verteidigen sind. Die demokratischen Werte, die wir haben, sind ein täglich zu sicherndes Gut. Und diese Demokratie wird natürlich von den unterschiedlichsten Seiten angegriffen. Unter anderem vom Rechtsextremismus. Und eine Frage oder eine Antwort auf die Frage, warum eigentlich gegen rechts reden oder sogar mit rechts reden, kann ein Weg sein, unsere Demokratie zu verteidigen. Yannick, wie würdest du diese Frage beantworten? Reden gegen rechts, warum eigentlich?
Ich würde auch erstmal nochmal darüber reden, warum es wichtig ist, die Warum-Frage zu stellen, so wie du das gerade auch gemacht hast. Ich mache das häufig auch in Kontexten der Radikalisierungsprävention, also wenn Menschen antreten, um Radikalisierungsprozesse zu besprechen, zu begleiten, zu verhindern, zurückzudrehen, was auch immer. Großes anderes Thema, nicht für diese Folge, aber da geht es ja auch, also Radikalisierung ist per Definition eine Abweichung von der Norm, in Deutschland von der demokratischen Norm, zumindest ist das im Radikalisierungspräventionskontext so gemeint. Und dann halte ich immer die Leute an, sich nochmal die Frage zu stellen, was ist eigentlich mein Verhältnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung? Ja, also wenn ich quasi eine Radikalisierung, eine Abweichung davon behandeln will pädagogisch, dann muss ich erstmal für mich klären, warum eigentlich, was ist mein Verhältnis dazu? Denn nur dann kann ich auch einerseits, wie du gerade sagst, die Motivation in mir vielleicht klar machen. Ich kann mir sagen, verdammt nochmal, ich mag diese Demokratie, ich möchte sie verteidigen, das ist was, was mir wichtig ist. Aber auch von sich weg im Gespräch mit Workshop-Teilnehmenden, mit SchülerInnen, mit Menschen am Arbeitsplatz oder im Kollegium oder auf der Party, kann ich viel klarer benennen, worum es eigentlich geht. Und dafür ist diese Warum-Frage wichtig. Ich habe sie eigentlich gerade schon beantwortet für mich. Man kann viel kritisieren an unserer Demokratie, man kann viel kritisieren an unserer Regierung, an unserem Land. Das tun wir auch den ganzen Tag rauf und runter. Aber so ein paar grundsätzliche Dinge, und da gehört die freiheitlich-demokratische Grundordnung dazu, sind mir einfach fundamental wichtig. Und ich möchte in keiner anderen Staatsordnung, Gesellschaftsordnung leben. Insofern, ja, das lohnt sich. So. Und das, vielleicht kann man noch mal ein bisschen, na, politischer werden ist jetzt falsch, weil wir sind schon sehr politisch. Aber ich möchte zwei Sachen hinzuziehen. Jetzt gerade neulich in einem Workshop nochmal die Frage gestellt, warum, als wir auch diese Frage diskutiert haben, war mir nochmal wichtig, die Frage aufzuwerfen, habt ihr euch eigentlich gefragt, was passiert, wenn der Faschismus kommt? Habt ihr euch eigentlich mal klar gemacht, was macht ihr, wenn die AfD an die Regierung kommt? Und habt dann gesagt, naja, wenn ihr euch die Frage noch nicht gestellt habt, wohin wandert ihr eigentlich aus, dann seid ihr vermutlich in einer relativ privilegierten Situation, weil alle People of Color, alle jüdischen Menschen, alle Menschen mit einer sichtbaren Behinderung und so weiter, haben sich vermutlich diese Frage inzwischen schon mal gestellt. Ja, was machen wir, wenn die AfD an die Regierung kommt? Und wenn ihr das nicht getan habt, dann überlegt mal, warum eigentlich nicht. Und überlegt, ob es sich doch lohnt. Und dann, um da nochmal ein bisschen so Leute abzuholen, kann man nochmal dieses Zitat von Martin Niemöller bringen, als sie die Kommunisten holten, habe ich nichts gesagt, weil ich war kein Kommunist und so weiter und so weiter. Und als sie mich holten, war niemand mehr da, um mich zu verteidigen. Also um nochmal zu sagen, selbst wenn ihr nicht die primäre Zielgruppe von FaschistInnen seid oder der AfD, dann lohnt es sich vielleicht trotzdem, auch aus einer ganz egoistischen Perspektive, sich damit zu beschäftigen und gegen rechts zu reden. So viel zu diesem Punkt.
Und du hast gerade schon gesagt, People of Color, also POC oder auch BIPOC, das heißt also Black Indigenous People of Color, das alles sind Abkürzungen und Begriffe, die sich auf Personen nicht weißer Herkunft beziehen. Wobei eben BIPOC für Black Indigenous and People of Color und BPOC für Black and People of Color steht. Und das ist vielleicht auch ganz wichtig, dass wir gewisse Begriffe immer wieder erklären, denn das tun wir auch in unseren Workshops. Nicht, weil wir sagen, so, hier sind jetzt Sanik und Ercan und ihr müsst diese Begriffe benutzen, sondern weil wir euch gewisse Begriffe erklären möchten, damit ihr noch besser versteht, was Menschen meinen, wenn sie sie benutzen. Und bei einigen Begriffen ist es ja auch nicht so, dass es die eine oder andere Institution gäbe, die sagt, hört mal zu, liebe Welt, wir haben die absolute Definition gefunden. Nebst dem, Yannick, dass du ja mit Definitionen sowieso ein bisschen skeptisch bist, ne?
Genau, ich bin mit Definitionen skeptisch, weil ich häufig glaube, dass das zentrale Problem ist, dass Empathie fehlt, das Mitgefühl fehlt, Perspektivwechsel fehlt, und das sind eher emotionale Herausforderungen, und Definitionen bringen uns sozusagen vom Analysezugang eher an den Kopf. Und ich glaube, dass manchmal der Kopfzugang eben eher einer ist, der uns in dem Weg steht. Und ich eher so einen Bauch- und Herzenszugang möchte zu vielen Themen. Was nicht heißt, dass ich nicht trotzdem mit Definitionen arbeite, ne? Aber diese Heiligsprechung von Definitionen, ja, was ist es denn jetzt? Was ist denn jetzt Rassismus? Das steht manchmal einer Debatte eher im Weg, als dass es sie voranbringt. Vielleicht aber trotzdem wollen wir mal einen Definitionsversuch wagen. Der nächste Workshop-Schritt wäre sowieso auch, sich nochmal diesen einen zentralen Begriff nochmal anzugucken. Was ist eigentlich rechts? Woher kommt eigentlich diese Rechts-Links-Geschichte? Vielleicht kannst du uns da mal abholen.
Ja, also wir können da sogar einen Schritt zurück machen in die Französische Revolution, die ja so ungefähr von 1789 bis 1799 eben in Frankreich, ja, stattfand. Und der Ursprung der Begriffe rechts und links geht auf die Sitzordnung in der französischen Nationalversammlung nach der Revolution zurück. Diejenigen also, die sich für die Monarchie und eher so eine konservative Ordnung eintraten, saßen rechts vom Präsidenten der Versammlung, und diejenigen, die sich für Veränderungen, Revolution und auch die Abschaffung der Monarchie einsetzten bzw. für diese eintraten, die saßen links vom Präsidenten. Also wir können schon so gewisse politische Bedeutung festhalten, indem wir sagen, links oder die Linke steht traditionell eher für soziale Gerechtigkeit, Gleichheit und progressive Veränderungen. Und die linke Ideen, sage ich mal, vertreten oft sozialistische, sozialdemokratische oder auch mal kommunistische Ideen. Ein Beispiel könnte sein Arbeiterrechte, Umverteilung von Wohlstand und staatliche Intervention in die Wirtschaft. Ja. Und ganz grob umrissen könnte man bei rechts oder rechten Ideen sagen, dass rechte Ideen häufig für, ja, also traditionell für Tradition stehen, Ordnung und auch die Bewahrung bestehender Strukturen. Und sie vertreten häufig konservative, liberale und aber auch nationalistische Ideen. Also Beispiele sind freie Marktwirtschaft, Stärkung von Sicherheit und Militär und aber auch Nationalismus. Und natürlich haben sich diese Begriffe im Laufe der Zeit weiterentwickelt und können je nach Land und Kontext unterschiedliche Bedeutung haben. In der modernen Politik gibt es eine Vielfalt an Positionen und Nuancen, die nicht immer strikt in das Schema links-rechts passen. En passant erwähnt, das BSW, also Bündnis Sahra Wagenknecht, die sagen ja unter anderem auch von sich, sie seien linkskonservativ. Ja, also was bedeutet denn eigentlich rechtskonservativ im Vergleich zu rechtsradikal und rechtsextrem? Das würde ich ganz gerne mal mit euch durchgehen, nur ganz kurz. Das würden wir dann im Workshop etwas länger machen. Wenn wir auf den Begriff rechtskonservativ schauen, überlegt doch mal, was kommt euch da in den Sinn? Wenn ihr möchtet, könnt ihr den Podcast jetzt auch gerade pausieren, euch ein paar Notizen machen oder einfach nachdenken. Rechtskonservativ. Rechtskonservativ, das hat inne eine große Betonung traditioneller und auch religiöser Werte, Strukturen und auch soziale Normen. Rechtskonservativ oder Rechtskonservatismus befürwortet Ordnung, Stabilität und auch so eine vorsichtige, graduelle Veränderung innerhalb des demokratischen Systems und hat in jedem Fall inne eine Akzeptanz der Grundprinzipien der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Ja, Yannick, also Befürwortung von Ordnung, Stabilität und die Akzeptanz der Grundprinzipien der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit, das klingt doch einfach erstmal richtig gut, oder?
Naja, wenn du meinen 6-7-jährigen Sohn fragst, ist Ordnung kein Wert an sich, würde ich sagen. Aber grundsätzlich sicher holt es viele Leute ab. Ich denke, diese Werte sind jetzt grundsätzlich isoliert betrachtet erstmal vielleicht nicht problematisch. Ich glaube, der Punkt ist, dass man sie eben nicht isoliert betrachten kann, weil sie immer eine Geschichte haben und immer einen Kontext. Ja? Und wenn ich ganz einfach gesprochen eine rassistische Welt habe, eine ungerechte Welt habe, in der einige viel haben und andere wenig, und zwar einfach nur, weil sie so geboren wurden, sage ich mal, und dann bin ich konservativ und möchte diese Ordnung erhalten, ne? Dann haben wir ein Problem. Ja? Dann können wir das nicht gutheißen, sondern dann müssen wir das problematisieren. Wenn ich sage, wir haben eine Tradition der gerechten Verteilung von bestimmten Gütern und in unserer Gesellschaft, und das wollen wir so aufrechterhalten, und das ist eine Tradition, die ich erhalten möchte, gut, na, dann habe ich kein Problem mit dem Begriff der Tradition. Das ist ja sowieso ein umkämpfter Begriff, ja, würde ich sagen. Also wenn es ums Essen geht, finden wir Tradition immer ganz super gut. Ja, also zum einen die Backstube mit der längsten Brotbacktradition, das schreibt man sich ganz groß auf die Fahnen. Und in anderen Kontexten kann das problematischer sein, je nach politischem Spektrum. Ja, also der Kontext ist entscheidend und die Frage ist nicht, möchte ich eine Ordnung haben oder möchte ich gewisse Traditionen weiterführen, sondern man muss auch schon gucken, welche Traditionen sind das, ja, und wer profitiert von einer Gesellschaftsordnung, in der bestimmte Sachen gelten und andere Sachen nicht.
Jetzt gibt es ja einige unter uns, die sich fragen, rechtsradikal, rechtsextrem, was ist denn da jetzt der Unterschied und was ist schlimmer? Und ganz konkret, ist die AfD rechtsradikal oder ist sie gar rechtsextrem? Lasst uns nochmal einen weiteren Begriff anschauen und das ist dieser Begriff rechtsradikal. Und dieser Begriff, der betont schon sehr stark die nationale Identität. Und hat häufig auch so eine kritische oder sehr kritische Haltung gegenüber Einwanderung, Migration und auch Multikulturalismus. der Begriff rechtsradikal oder rechtsradikale Ideen haben auch so ein gewisses Timbre, eine gewisse Tendenz zur Idealisierung ganz bestimmter kultureller und oder ethnischer Gruppen. Und dann eben auch eine sehr deutliche Ablehnung von als fremd wahrgenommenen Personen und Gruppen. Also dieses ganz starke Wir und die anderen denken, wobei das Wir besser ist. Rechtsradikal zeigt sich noch im Rahmen demokratischer Ordnungen, zeigt aber auch gleichzeitig schon antidemokratische Tendenzen. Würdest du da mitgehen, Yannick?
Ja, wenn wir rechtsradikal benutzen, zeigt das auf jeden Fall antidemokratische Tendenzen. Der Begriff radikal ist, das haben wir auch in einer anderen Podcast-Folge schon besprochen, erstmal auch immer nur im Verhältnis zu etwas zu verstehen. Also sehr, sehr viele Menschen, die der Menschheit zentrale Erneuerungen gebracht haben, zentrale Fortschritte, zentrale wichtige Gedanken waren radikale DenkerInnen, die Sachen komplett in Frage gestellt haben. Denn das ist das, was radikal ja meint, also radix von der Wurzel her etwas grundsätzlich in Frage stellen. Ja? Wenn wir jetzt in den Rechtsradikalismus in Deutschland denken oder auch in den Rechtsextremismus, wie du vielleicht nochmal gleich erklären wirst, stellt der ja sozusagen nach der Weimarer Republik als erste Demokratie, stellt dann der Rechtsradikalismus diese Ordnung grundsätzlich in Frage und die Nationalsozialisten wollen die Demokratie komplett abschaffen, also wollen sozusagen da einen radikalen Systemwechsel. Und das ist natürlich ja, ein Problem.
Und jetzt nähern wir uns diesem Begriff rechtsextrem. Und dieser Rechtsextremismus, der vertritt Ideologien, die sehr wohl auf Ungleichwertigkeit basieren und rassistische, sogenannte fremdenfeindliche und oder nationalistische Überzeugungen in den Vordergrund stellen. Und dieser Rechtsextremismus, der lehnt die demokratische Grundordnung ab. Oft verbunden, oft verknüpft mit einem Ja bzw. mit einer Befürwortung autoritärer oder totalitärer Staatsformen. Und ganz häufig inkludiert er auch Gewaltbereitschaft zur Durchsetzung eben seiner politischen Ziele.
Ja, ich glaube, bei dieser Unterscheidung radikal und extrem, das ist eine Sache, die ich habe schon häufig versucht, in Diskussionen das zu greifen und festzumachen. Manchmal wird es unterschieden in der Gewaltbereitschaft, ja, oder in der sozusagen Weitreichung der Ideen oder der Grundsätzlichkeit oder der Frage, wie weit bin ich bereit zu gehen, um meine Ideen auch durchzusetzen. Also ich kann sozusagen eine kapitalistische Marktwirtschaft radikal in Frage stellen, aber trotzdem sagen, ich würde da niemals gewalttätig werden. Ja, dann bin ich vielleicht radikal, aber nicht extrem. Aber da kommt wieder meine Definitionsskepsis durch. Lass uns, wenn wir selber Begriffe benutzen, nicht davon ausgehen, dass andere Menschen sie genauso verstehen. Erklärt es lieber einmal zu viel als zu wenig. Denn ihr könnt euch eben nie sicher sein, dass es dann wirklich ein einheitliches Begriffsverständnis besteht. Ich würde gerne nochmal einen kleinen Bogen schlagen. Du hast vorhin gesagt, rechts oder rechte Ideen können auch liberale Ideen sein. Jetzt muss ich ganz kurz die drei FDP-WählerInnen abholen, bevor sie hier an Schnappatmung unterm Tisch noch ersticken. Also natürlich gibt es sehr, sehr linke Liberale und natürlich ist Liberalität ein Freiheitsgedanke auch zum Teil, was überhaupt nicht recht ist. Ja? Also wenn wir an eine Ordnung denken, in der bestimmte Menschen bestimmte Macht haben und bestimmen, auch entscheiden für andere Menschen, wie sie zu leben haben, wie das in Monarchien beispielsweise ist, in Autokratien ist, dann ist ein liberaler Gedanke alles andere als rechts. Ne? Der stellt die zentralisierte Macht in Frage und sagt, nee, Leute sollen selber entscheiden, wen sie lieben, wen sie heiraten, wie sie ihren Geburtstag feiern, alles Mögliche. Soll es gar nicht ins Lächerliche ziehen, sondern eine liberale Idee kann wirklich sehr, sehr kritisch aufgeklärt und auch links sein. Das sehen wir auch in der Geschichte der FDP beispielsweise. Es gibt sehr linke FDPler, es gibt sehr rechte FDPler. Also Liberalität ist sozusagen an sich auch wieder kontextabhängig. Trotzdem nochmal zu dieser Frage der Ungleichheit im Rechtsbegriff und der Frage, wie sehr ist Liberalität auch rechts. Also wir leben ja in einer Gesellschaft, die so eine Kombination auch nährt aus rechten Gedanken und liberalen Gedanken. Und wenn die zu einer Melange verwachsen, ist es kritisch. Also wir leben in einer leistungsorientierten Gesellschaft, in einer kapitalistischen Gesellschaft, in der die Frage ist, was leiste ich, was trage ich bei, sehr, sehr zentral ist. So, und wenn wir diesen Leistungsgedanken, der ja erstmal auch ein liberaler Gedanke ist, wenn wir den knüpfen an eine Leistungsfähigkeit und eine Leistungsbereitschaft, dann wird es kritisch. Und das ist eben das, was zum Beispiel im Nationalsozialismus ja auch extrem passiert ist, ja, dass man geguckt hat, wer ist wie viel wert. Und wenn wir jetzt zum Beispiel Menschen mit Behinderung haben, ja, die in unserer Logik, in der kapitalistischen Logik nicht das leisten können, ja, was wir von ihnen wollen, bla bla, dann ist ein liberaler Leistungsgedanke sehr nah an einem rechten Ungleichheitsgedanken. Und das ist nicht einfach so auseinanderzuziehen, sondern da müssen wir wirklich aufpassen. Und deswegen ist so die Frage, wer ist zum Beispiel rechter, die FDP oder die CDU, in der Theorie völlig klar zu beantworten. Also die konservative CDU steht grundsätzlich näher an rechten Ideen. Aber in der Praxis kann es tatsächlich so sein, dass, ne, wenn wir einen Leistungsgedanken haben, einen Elitengedanken, kann sein, dass das FDP-Politik zum Teil rechtere Auswirkungen hat. So, große Entschuldigung an alle FDP und CDUler, die jetzt zuhören und denken, was zur Hölle. Aber von den Grundideen ist das einfach wirklich, ja, kann das diese Auswirkungen haben, auch wenn es vielleicht nicht intendiert ist. Was intendiert ist, in allen rechten Gedanken, würde ich sagen, ist eine Ungleichheit von Menschen. Also wenn wir bei links immer sagen, die Idee ist, alle Menschen sind gleich, das kann in der Umsetzung ja ganz andere Auswirkungen haben, das auch nochmal gesagt, aber die Grundidee ist, alle Menschen sind gleich und wir müssen eine Gesellschaft schaffen, in der es allen Menschen möglichst gut geht, ist in ein rechter Grundgedanke nicht alle Menschen sind gleich, sondern es gibt Unterschiede und das ist okay so und das ist gut so und wir müssen uns beschützen gegenüber den anderen. Das ist ein ganz zentraler rechter Gedanke und der ist im Rechtsextremismus natürlich viel, viel krasser ausgeprägt mit viel, viel fundamentaleren Folgen, aber er ist auch in rechtskonservativen Gedanken immer vorhanden und immer präsent.
Ja, und was sind denn jetzt eigentlich rechte Strategien und rechte Parolen?
Ja, gute Frage. Das sind ja zwei unterschiedliche Fragen, die wir so in eine gepackt haben. Vielleicht fangen wir mit den rechten Parolen an. Das ist einfacher zu greifen. Aktuelle rechte Parolen beziehen sich ganz viel auf, oder sagen, das Top-Thema ist so Migration, würdest du auch sagen. Ne? Migration, Islam, Einwanderung. Und das verknüpft sich ja mit dem, was du vorhin vorgestellt hast. Ne? Also eine Bewahrung von dem, was ist, die vermeintlich durch eine Migration in Frage gestellt wird oder bedroht wird sogar, würden vielleicht einige Menschen sagen. Also es soll alles so bleiben, wie es ist. Und wenn jetzt Menschen kommen, die anders sind, ich spreche in großen Anführungszeichen, dann wird alles in Frage gestellt. Ich habe gerade noch mal so eine spannende Doku auf Arte gesehen über Rassemblement National. Warum wählen Leute Marie Le Pen? Was jetzt zum Glück nicht zum Erfolg geführt hat, aber da ging es ganz viel um die Frage, wir wollen erhalten, was wir hier haben und wir glauben, dass das, was am ehesten uns bedroht und uns, wie wir sind, das sind die Migranten. Das ist eine These, die im Raum steht, ne? Also ich glaube, dass eine Wirtschaftslogik einige Sachen wesentlich mehr bedroht als Migranten, wenn sie das überhaupt tun. Aber das ist zumindest eine ein ganz, ganz großes Thema. Ja, also jemand kommt zu uns, nimmt uns weg, was wir haben oder auch nicht haben. Und das ist so eins der Top-Themen, würde ich sagen, der rechten Agitation. Denkst du auch?
Ja, auf jeden Fall. Ich musste allerdings auch so an andere Diskriminierungsformen denken, die erwiesenermaßen immer so sehr stark verknüpft sind mit rechtsextremen Tendenzen beziehungsweise mit einer rechtsextremen Einstellung. Und zwar, das ist ja nur ein Beispiel, eine Feindlichkeit gegenüber Frauen. Wenn Menschen also sagen, ja, Frauen, die gehören ja eigentlich nur hinter den Herd und die sollen sich mal zurückziehen aus dem Berufsleben, aber auch eine sehr starke Anti-Haltung beziehungsweise eine starke Diskriminierung gegenüber Personen, die sich zur LGBTQ-Community zählen. Ja, und da vielleicht dann auch so etwas wie ein Wunsch nach einer starken, autoritären Person, sowas im Sinne von, ja, was wir brauchen, ist einen starken Mann, eine starke Hand und keine Demokratie und so dann eben auch so eine Unterminierung demokratischer Institutionen und Prozesse.
Ja, mir fallen dazu zwei Sachen ein. Und zwar, dass einerseits häufig ja rechte Ideologiebestandteile, also Antisemitismus, Rassismus, Queerfeindlichkeit, die Sehnsucht nach einer Tradition, nach einer einheitlichen Nationalität, Nation, nach einem starken Führer und so weiter, dass diese zusammenfallen. Ja? Also es gibt sehr wenige Menschen, die nur rassistisch sind und nichts von den anderen Aspekten aufweisen, sondern häufig fällt das ineinander. Ein prominentes, trauriges Beispiel ist der Attentäter von Halle, der eben versucht hat, in die Synagoge zu kommen und dann nicht reingekommen ist aufgrund der Tür glücklicherweise und dann eben weitergezogen ist zu einem Imbiss, zu einem Restaurant, das er migrantisch gelesen hat und gesagt hat, na gut, wenn ich keine Juden töten kann, dann töte ich ein paar Migranten. Und dann hat man aber später noch in seinem Manifest gesehen, dass er auch sehr misogyne, also frauenfeindliche, sexistische Inhalte vertreten hat. Da gibt es also ein Weltbild, ja, was sozusagen auf die Spitze getrieben ist mit Juden organisieren einen Bevölkerungsaustausch und sorgen dafür, dass ganz viele Muslime nach Deutschland kommen und der Feminismus sorgt dafür, dass wir keine Kinder mehr bekommen, weil die Frauen jetzt alle arbeiten gehen und nicht mehr Kinder kriegen und deswegen wird es bald gar keine Deutschen mehr geben. Das ist so rechte, absurde Ideologie in der Nutshell. Aber, also da fällt vieles in eins, das These eins, aber gleichzeitig gibt es natürlich auch, sagen wir mal, transfeindliche, schwule Männer. Transfeindliche, schwule Männer mit Migrationsgeschichte. Die gibt es auch. Es gibt auch antisemitische MuslimInnen, es gibt auch rassistische JüdInnen, es gibt auch sexistische Frauen, die Ausländer nicht mögen, aber ihren schwulen Freund. Also das muss nicht ineinander fallen. Sondern es können auch einzelne Fragmente rechter Ideologie in Menschen auftauchen. Das heißt, es ist nochmal wichtig, sich klarzumachen, wen habe ich da vor mir? Ja, das sage ich nicht einfach nur als theoretische Abhandlung, sondern auch nochmal, um klarzumachen, wir haben nicht unbedingt einen Rassisten vor uns oder einen Rechtsextremen vor uns oder einen Nazi oder was auch immer, sondern wir haben Menschen vor uns, die unter Umständen in Teilen ihres Weltbildes rechte Ideologie eingebaut haben. Das macht sie nicht unbedingt zu Nazis. Und das ist wichtig in der Reflexion oder in der Frage, wie sprechen wir denn mit ihnen? Ne? Das ist schon nochmal ein Punkt, der mir sehr wichtig ist, da zu unterscheiden. Also es fällt häufig in eins, aber muss nicht. Und gerade da können auch Anknüpfungspunkte sein, um ins Gespräch zu kommen. Okay, soweit dazu. Vielleicht, bevor wir zum nächsten Workshop-Schritt kommen, noch eine kleine Einordnung, warum ist das für Menschen überhaupt attraktiv, jetzt rechts zu wählen und was erhoffen sie sich davon? Und da gab es jetzt nach der Europawahl nochmal ein paar ganz interessante Analysen. Auch andere Podcasts haben das aufgegriffen, Lage der Nation beispielsweise, nochmal viele, viele Studien sich angeguckt, denn es gibt dazu Forschung. Also es ist nicht so, dass wir uns irgendwie das ausdenken müssen oder ins Blaue raten müssen oder aus dem Bauchgefühl heraus, sondern wir wissen das. Und zwar ist ein ganz spannender Befund, der mich, als ich das erste Mal gehört habe, erstaunt hat, ist, dass eben nicht Menschen AfD wählen, die das Gefühl haben, sie sind ganz unten angekommen und die nichts mehr haben und die denken, oh mein Gott, ich krieg hier Hartz IV und die Flüchtlinge nehmen mir meinen Hartz IV-Satz weg. Solche Leute, das ist auch nochmal ein ganz spannendes Thema für sich, wählen häufig gar nicht mehr, ja, weil wir in so einer starken Leistungsgesellschaft leben, dass der Gedanke, nichts beizutragen zur Gesellschaft, auf einem Einkommensebene, wie auch immer, häufig dazu führt, dass die Leute sich dissoziieren mit der Gesellschaft und eher das Gefühl haben, ich habe gar keine, spiele gar keine Rolle hier und ich wähle auch nicht. Aber das ist nochmal ein Thema für sich. Aber es wählen eher Leute die AfD, die wissen, wie es ist, ganz unten zu sein, aber es nicht sind. Ja, ganz unten ist ein schwieriger Begriff hier, ne? Ist ja ein klassistischer Begriff, aber trotzdem, die wissen, wie es ist, ganz unten zu sein, aber es nicht sind, sondern die Angst davor haben, abzurutschen, die Angst davor haben, vielleicht in Bürgergeldbezug zu fallen, die Angst haben, ihren Status zu verlieren, vielleicht an MigrantInnen und so weiter. Und da ist auch steckt auch die Erklärung drin, warum das in Ostdeutschland zum Teil höhere Zustimmungsraten findet, weil alle Menschen in Ostdeutschland entweder selber die Erfahrung gemacht haben oder die Erfahrung von ihren Eltern und Großeltern kennen, wie es ist, einen ganz, ganz schlimmen Statusverlust zu erleiden. Weil mit dem Mauerfall eben, mit dem Fall der DDR, ganz, ganz viele Biografien und Leistungen und Errungenschaft eben entwertet wurden und diese Erfahrung einen traumatischen Anteil hatte. Und das dazu führt, dass Leute genau wissen, wie es ist, unten zu sein und das auf gar keinen Fall wieder wollen und sich erhoffen, dass die Rechten in Anführungszeichen dafür sorgen, dass das nicht passiert. Was natürlich die Rechten nicht tun werden. Ja? Statusverlust kommt nicht daher, dass irgendwie irgendein neuer Ausländer kommt und einen Dönerladen aufmacht. Das wird keinen Statusverlust bringen. Das sind andere Logiken. Aber die Erzählung, das Narrativ ist trotzdem da und ist stark. Das finde ich nochmal wichtig zu reflektieren.
Ja, ein weiterer Grund, warum Menschen rechts oder rechtsextrem wählen, da muss ich so an den sogenannten Protest denken, die Protestwähler. Und auch so ein Protest gegen so ein Establishment oder ein vermeintliches Establishment. Also rechte Parteien werden häufig als Alternative zum als korrupt oder ineffektiv wahrgenommenen politischen Establishment gesehen. Und häufig wird dieser Prozess, der Protest auch mit so einem Verschwörungsgedanken verknüpft. So etwas wie, es gibt Minderheiten, die kontrollieren die Medien und die Politik. Und da steckt eine große Gefahr drin, ne? Und zwar eine Verbreitung von Misstrauen und auch von Polarisierung und letztendlich auch so eine Erosion, so ein Kaputtgehen von Vertrauen in Institutionen.
Ja.
Und diese Behauptungen sind häufig eben so ein Verschwörungsmythos, der dazu dient, letztlich Spaltung zu sehen, statt die Komplexität realer Machtstrukturen zu erkennen.
Ja, und auch da steckt ein Ansatzpunkt hin zu verstehen, warum die AfD im Osten höhere Zustimmungswerte hat, weil diese Idee der korrupten Eliten ist ja in der DDR-Geschichte keine Idee, sondern eine reale Erfahrung, ja, in der SED-Diktatur tatsächlich aus einer autokratischen korrupten Elite bestand, die aber die ganze Zeit so getan hat, als würde sie den Volkswillen repräsentieren. Und deswegen ist ja diese Parole, wir sind das Volk, in der Wende so eine zentrale Parole gewesen. Und das ist ja auch deswegen nicht zufällig etwas, was jetzt wieder aufgetaucht ist in rassistischen Auseinandersetzungen mit der Einwanderung vieler Menschen aus Syrien, Afghanistan, Eritrea, Irak und so weiter 2014, 15. Das, was Menschen Flüchtlingskrise nennen, falls ihr euch wundert, warum ich das so ausdifferenziere. Ne? Also da ist das, was du sagst, diese Skepsis vor Eliten, keine Fantasie gewesen, sondern eine reale Erfahrung, gegen die sich wirklich auch erfolgreicher erhoben wurde. Und auch das bietet uns nochmal einen Ansatz zu verstehen, warum ja, diese Idee besser trägt in Ostdeutschland vielleicht. Ja, genau.
Ja, und wir würden euch gerne fragen, was ist denn euer Zugang zu dem ganzen Thema? Gibt es vielleicht sogar auch die ein oder andere Parole, die ein oder andere Sicht, Ansicht, Meinung, von der ihr sagt, ach, damit kann ich mich aber schon identifizieren. Und wie reflektiert ihr das? Und was würdet ihr sagen, warum ist es eigentlich auch wichtig, diese Reflexionsschritte zu machen?
Genau. Das fühlt sich jetzt vielleicht erstmal komisch an, weil wir gerade in so einem, auch in einem Workshop, ja, dann ist man in so einem komfortablen Spot und denkt sich, ah, wir reden über die blöden Nazis. Und dann kommt auf einmal so ein Workshop-Trainer, Erjan oder Yannick, daher und sagt, na, und wie findet ihr das eigentlich alles? Und dann denkt man erstmal, hö, ich habe damit gar nichts zu tun. Ich bin einer von den Guten. Und dann sagen Erjan und Yannick, nee. So leicht nicht, Freundchen. Ich möchte, dass du mindestens eine oder zwei rechte Parolen findest, von denen du denkst, na gut, okay, ich verstehe es. Ich verstehe, woher es kommt. Ich verstehe, warum es da eine Unzufriedenheit gibt oder eine Angst oder eine Sorge. Und ich suche dieses Gefühl in mir. Und kleiner Spoiler vielleicht, was wir dann in einem Workshop weiter besprechen würden, ist natürlich, ne, warum ist es wichtig, sich diese Gedanken zu machen, diese Empathie zu haben, diese Zugänge zu haben, weil wir mit Rechten reden müssen. Weil wir gegen Rechte reden müssen, aber auch mit Rechten reden müssen und weil wir nicht mit Menschen reden können, die wir nicht verstehen. Und weil wir Zugänge brauchen zu Menschen, egal wie scheiße wir sie finden. Und irgendwas in diesen Menschen ist, genauso wie wir, das sind auch Menschen, die haben auch Bedürfnisse. Und diese Frage, die ich bei allen ExtremistInnen stelle und auch bei irgendwelchen Islamisten oder bei irgendwelchen Nazis oder bei irgendwelchen kriminellen Ausländern, oh Gott, ich reproduziere hier Stereotype, warum tun Menschen, was sie tun? Die gilt für alle Menschen. Und dafür müssen wir uns überlegen, ja, was bewegt diese Menschen? Und diese Übung würden wir jetzt an dieser Stelle vorschlagen, dass ihr sie mit nach Hause nehmt und euch diese Gedanken mal macht. Was sind eure Zugänge zu diesen Parolen? Was könnt ihr damit anfangen? Übernehmt sie nicht, aber macht euch klar, warum sie verfangen und was daran dran sein könnte.
Und im Workshop schildern wir euch dann auch den Erjan-Ansatz zur Erkennung und Intervention bei rechtsextremen Äußerungen. Ich habe das nämlich mal so ganz frech zusammengefasst. E wie erkennen, R wie reagieren, C wie Communication, A wie Analyse und N wie Nachhaltigkeit.
Sehr gut. Mein Yannick-Ansatz wäre dann, ja, na gut, I know, jetzt ist Ende der Podcast-Folge.
Oder irgendwie sowas. Und in dem Sinne hören wir uns das nächste Mal weiter oder wieder und wünschen euch eine wunderbare Zeit. Passt gut auf euch auf und wir verteidigen die Demokratie.
Wenn ihr beim Hören dieser Folge an eine oder zwei Personen gedacht habt, von denen ihr glaubt, für die wäre das was Interessantes, dann seid so gut, schickt ihnen diese Folge, helft ihnen beim Installieren irgendwelcher Podcast-Apps oder zeigt ihnen, wie man sonst Zugang zum Podcast-Universum bekommt. Auch von mir. Macht's gut, gute Nacht, guten Morgen, guten Appetit, was auch immer gerade bei euch anliegt.